Freitag Nachmittag, anstrengende Woche haben wir gerade geklagt. Hoi Markus.
Hoi Doreen.
Willst du schnell sagen, wer du bist? Für die ganz wenigen, die dich nicht kennen.
Ja, ich glaube, das sind mehr als das, was man meint. Ich bin Strafverteidiger hier in Zürich.
Bei Rechtskraft?
Bei der Rechtskraft, genau. Du hast auch schon den Pede Götze bei dir als Gast. Strafverteidiger, seit 5 Jahren jetzt selbstständig bei der Rechtskraft, seit diesem Jahr Partner von der Kanzlei, fokussieren eigentlich von Anfang an vor allem auf die Strafverteidigung, machen ein bisschen Migrationsrecht und was auch ein Teil von meiner Tätigkeit ist, den ich schon relativ lange ausüben darf, ist meine Funktion bei der Militärjustiz.
Was hast du für eine Funktion?
Dort bin ich unterdessen Auditor. Auditor, das ist der militärische Staatsanwalt. Militärische Staatsanwalt, aber einfach der Ankläger. Dort haben wir ja das zweistufige Untersuchungsverfahren, also das Untersuchungsrichtermodell 1, wie das heisst, geheissen hat, wo man auch mal über die StPO noch miteinander diskutiert hat.
Ja, bei der StPO war das eine Diskussion und es hat ja früher Kantone gegeben, die das hatten.
Ja, das hat es gegeben. Ich glaube, Zürich ist keiner von diesen Kantonen gewesen. Und darum hat sich das dann, glaube ich, in der StPO auch ein bisschen durchgesetzt, dass das nicht zustande gekommen ist, dass man das Untersuchungsrichtermodell 1 genommen hat. Ob schon, wenn ich es richtig im Kopf hatte, die Empfehlung gewesen wäre, dass man das würde eigentlich auch in die neue StPO übernehmen.
Wolltest du vielleicht schnell erklären, was das Untersuchungsrichtermodell
Eis. Ich fange zuerst an mit dem, was wir alle kennen. Nach StPO haben wir einen Staatsanwalt, der tut untersuchen. Der tut untersuchen und schließt dann das Verfahren nachher auch selber ab. Sei das mit der Einstellungsverfügung, einem Strafbefehl oder dann mit der Anklage ans Gericht. Im Militärischen sind die zwei Funktionen, die zwei Schritte im Verfahren eigentlich auf zwei verschiedene Personen aufteilen. Wir haben den Untersuchungsrichter, der, wie es der Name sagt, der untersucht einfach. Der untersucht völlig, ohne dass er einen Abschluss in dem Sinn vor Augen hat, weil sein Verfahren geht nachher eben zum Auditor, zum Ankläger, wo dann anhand der Akten vom Untersuchungsrichter entscheidet, tut das Verfahren einstellen, tut er anklagen oder erlässt er ein Strafmandat, wie es jetzt im Militärstrafprozess heisst.
Und die zwei Funktionen sind unabhängig voneinander?
Die zwei Funktionen sind unabhängig voneinander.
Also es ist nicht jemand höher als der andere?
Rangmässig ist der Auditor höher, aber der Untersuchungsrichter der untersucht völlig unabhängig. Der Auditor der hat keine Weisungsgewalt gegenüber dem Untersuchungsrichter. Das Einzige, was kann sein, wenn die Untersuchung vom Untersuchungsrichter als vollständig erachtet wird und er die an den Auditor weiterschickt, dann kann der Auditor ein Beweisergänzungsbegehren machen. Das kann ein Geschädigter auch, das kann ein Beschuldigter auch. Und dann würde das Verfahren wieder retour an den Untersuchungsrichter gehen, der dann wieder eröffnen würde, die Untersuchungshandlungen machen, wenn er es für angezeigt erachtet. Und dann wieder abschliessen und es wieder an Auditor senden.
Ist ja eigentlich schon noch spannend, die zwei Modelle, die wir jetzt hier nebeneinander haben. Zum einen eben die Militärjustiz mit dem zweistufigen Untersuchungsmodell und andererseits die Staatsanwaltschaft, die ja die geballte Macht in einer Person verkörpert. Die Militärjustizfälle, die ich hatte, habe ich als unglaublich befruchtend erlebt. Erstens, weil es eben ein anderes Modell ist, dass man merkt, hey, es ist nicht in Stein gemeißelt, wie es wir jetzt in der StPO haben. Ich habe noch die alten Modelle gekannt. Basel-Land war so ein Kanton, wo du einfach das zweistufige Modell auch gehabt hast. Und zum anderen auch das viel unmittelbarere, wo ja sonst Militärjustiz generell prägt. Weil du bist ja Ankläger und willst schnell erläutern, was passiert. Eben, jetzt kommt da das der Aktentheek mit der Strafuntersuchung zu dir und wie geht es dann weiter?
Genau, also ich komme abgeschlossene Untersuchung über vom Untersuchungsrichter. Ich tue anhand der Akten nachher entscheiden, wie sich der Fall gelagert gesehen, ob ein Sachverhalt, Anklage genügend erstellt ist, ob aus den Akten, wo sich da zusammengesammelt hat, wo der Untersuchungsrichter zusammen untersucht hat, ob sich da kein Tatverdacht härten lässt und ich einstellen würde. Oder wenn es jetzt die Voraussetzungen von einem Strafmandat erfüllen würde, ob ich dann eben ein Strafmandat erlassen würde. Und das, was du vorher gesagt hast, die Unmittelbarkeit, genau, das ist, wenn ich Anklage erhebe, dann geht das Ganze an ein Militärgericht. Das Militärgericht, das ist dann auch eine Besonderheit. Wir haben das Militärgericht, das immer in Fünferbesetzung
tagen.
Genau. Von diesen 5 Richtern ist der Präsident, ist Angehöriger der Militärjustiz. Und dann haben wir 4 Truppenrichter. Von diesen 4 Truppenrichtern haben 2 einen Offiziersrang und 2 Mannschaftsgrad.
Und das ganz Spezielle ist und Kenntnis genau, nachher von der
Untersuchungsakten. Genau, der Präsident kennt die Akten, die ich ihm mit der Anklage zusammenschicke. Der Gerichtsschreiber kennt die Akten, der Gerichtsschreiber übrigens auch ein Angehöriger von der Militärjustiz. Die 4 Truppenrichter, die kennen die Akten nicht.
Das war früher in Zürich bei Kapitalverbrechen auch so gewesen, in den Fällen, wo man vor Geschworenengericht gelandet ist.
Genau, also das, wo man eigentlich so ein bisschen vielleicht viele aus den Filmen noch kennen, die es selber noch nicht, wo vielleicht noch nicht prozessiert haben, wo es Geschworenengericht noch gibt. Man tut den ganzen Prozessstoff eigentlich vor Gericht nochmal produzieren. Das heisst, für das Urteil relevant ist nur, oder darf nur das sein, was im Gerichtssaal produziert worden ist.
Wobei es gibt eine kleine Relativierung. Der Präsident kann gewisse Akten in Zirkulation geben.
Genau, das ist vor allem in komplexeren Fällen so. Ich hatte es auch schon gehabt, wenn es um 4-Augen-Delikt gegangen ist, wo man ja vor allem auf die Aussagen von diesen 2 Beteiligten abstellen, nachher beim Urteil, beim Sachverhalt erstellen, dass der Präsident eben die Aussagen, die in der Untersuchung gemacht worden sind, die Protokoll vorher schon in Zirkulation gegeben hat, dass eben die Richter gewusst haben, was ist vorher gesagt worden, dass dann auch anlässlich von der Hauptverhandlung direkt merken, wenn es allenfalls Widersprüche gegeben hat, wenn Sachen relativiert worden sind oder ja, komplett andere Aussagen gekommen sind.
Mich hat sehr beeindruckt, und das ist wirklich auch so ein Augenöffner, wenn man dann 2 Tage kompakt das durchverhandelt und ein Zeuge und eine Zeugin nacheinander gehört, dann kommt der Gutachter, stellt sein Gutachten vor, muss sich die Fragen der Parteien stellen, dann werden vielleicht noch gewisse Aktenstellen vorgelesen. Das sind ja dann auch Anträge von der Partei auf Anträge von der Partei möglich. Mhm. Also die geballte Ladung, die man da in 2-3 Tagen das reproduziert, gibt einem schon nochmal ein anderes Gefühl für so einen Fall.
Es ist das, oder, dass wirklich vor Gericht alles nochmal muss gebracht werden. Die Richter, die in dem Sinn nicht schon können, sich vorher ein Bild machen, nicht schon vorher in dem Sinn sich ein Urteil machen, und mit dem eine gewisse Vorbefassung haben. Was aber auch ist, wenn man heutzutage in einen Gerichtssaal geht, wo ein Verfahren nach StPO verhandelt wird, dann wird manch ein Zuschauer wahrscheinlich nicht wirklich daraus kommen, über was redet man eigentlich. Man befragt den Beschuldigten, der macht dann je nachdem gar keine Aussagen. Da kommt das Plädoyer von der Verteidigung, wo natürlich alles sehr schön darstellt. Und der Zuschauer weiß eigentlich gar nicht so genau, was das die Fragen sind. Im Militärstrafprozess.
Ja, das Schlimmste der ganzen Geschichte ist in den zivilen Strafverfahren, dass auch die Medien, die ja eigentlich ein Wachhund sind, wie es so immer wieder betont wird, die können die Rolle gar nicht wahrnehmen. Weil der Verteidiger schreit A, der Staatsanwalt verschreit B. Und wenn nicht Beweise abgenommen werden, sondern man sich dort das Gericht auf Akten abstellt, die ja die Zuschauer nicht kennen, dann bleibt ja gar nicht nur das Nacherzählen. Und man sieht gar nicht, wie verwoben die Plädoyers mit den wirklichen Beweisen sind.
Genau, das ist genau das.
Das ist ja in der Militärjustiz ganz anders. Also erstens einmal die Unmittelbarkeit, das Gefühl, das man bekommt, aber auch die ganze Überwachungsfunktion ist ja dann nur dort möglich.
Genau, also der Zuschauer kommt wirklich mit über, was das am Schluss für die Richter, für das Urteil relevant ist. Und alles, was der Zuschauer nicht mitbekommt, das ist nicht relevant, eben ausser die Fälle, die komplexer sind oder wo der Richter, der Gerichtspräsident sich sonst entscheidet, dass er die Akte in Zirkulation gibt. Die werden im Normalfall dann auch nicht nochmal
verlesen, sondern die sind, da geht man davon aus, eben, die sind am Gericht bekannt. Die muss man dann eben nicht nochmal produzieren im Gerichtssaal.
Ja, und weißt du, das ganze Gefühl, wenn da ein Gutachter ansteht, sich diesen Fragen stellt, dann kommst du auch mal einen Eindruck über, wie gut ist der, wie Kompetenz, wie sehr verfügt er über die Materie und auch die Parteien an sich. Also ist ja nicht so, wie es in der Zivile ist, man kann etwas vorbereiten und das vorlesen, sondern es ist ja viel dynamischer, man muss auf die Sache eingehen. Mhm. Es findet dann auch wirklich eine Debatte statt und nicht einfach eine Vorlesung.
Das ist so, ja. Und man hat auch wirklich die Möglichkeit, eigentlich als Partei ein Belastungs- und Entlastungszeuge, eine geschädigte Person, Beschuldigten direkt eigentlich vor Schranken zu befragen.
Also und vor allem auch immer vor dem Wissen, vor dem eigentlichen, einmal provisorischen Untersuchungsergebnis. Weil in den zivilen Strafverfahren ist es ja so, du hast, sagen wir, am Anfang wird der Zeuge angehört, niemand mehr wird ihn je hören, weil man sagt, er ist ja mal gelöst worden. Aber unter Umständen stellen sich halt im Nachgang noch ganz viele Fragen, weil halt die Ermittlungen rollend sind. Und das eigentlich als Abschluss, das er jetzt produzieren, ist eigentlich sowas von sinnvoll.
Das ist so. Was man aber natürlich muss sagen, und das ist Kehrseite, ohne das jetzt negativ zu meinen, es braucht natürlich viel mehr Zeit.
Ja,
aber so ein Verfahren, das auch, geht dann halt länger, oder?
Und wir verhandeln auch Lebensjahr und ich finde, das ist dort ein einschneidender Prozess für die beteiligten oder involvierten Personen. Und übrigens auch für die Opfer ist es etwas Gutes, weil man zeigt auch die Ernsthaftigkeit, wie man das behandelt. Und dass man da mit Effizienzgedanken quasi so 96% der Delikte mit Strafbefehl, wo ja der Staatsanwalt Meister, Trimmer, Gott und Herrscher ist, ist eigentlich absurd, dass wir da gelandet sind.
Genau, auf das wollte ich eigentlich auch raus. Oder? Darum, es ist nicht negativ gemeint, Kehrseite. Es ist einfach eine Tatsache. Es ist ineffizienter. Es ist ineffizienter als das Verfahren nach StPO. Und da können wir eigentlich so ein bisschen auf den Anfang, glaube ich, von unserem Gespräch
zurück. Aber ist es so viel ineffizienter? Weil es... Theoretisch wäre es ja möglich, auch in der Staatsanwaltschaft, dass man viel schneller Anklagen hebt und dann halt vor Gericht zum Teil vielleicht Beweis sogar das erste Mal abnimmt. Weißt, man muss ja nicht alles, in Deutschland ist es ja nicht so, dass man total alle Beweise abnimmt, dann Anklagen hebt und dann reproduziert, sondern man macht einmal erst die Ermittlungen, klagt an, eben die Deutschen haben das Modell und dann werden Beweise zum Teil auch erst mal nur durchs Gericht abgenommen.
Genau, aber dort haben wir ja dann wirklich mehrtägige, vieltägige Verhandlungen. Ich sage nicht, dass das schlecht ist. Ich sage nicht, dass es schlecht ist.
So viel weniger effizient.
Wahrscheinlich nicht, nein.
Hast du einfach direkt vor Gericht, vor dem
Es sind mehr Leute involviert, was natürlich dann eben aber auch eigentlich für die Rechtsstaatlichkeit vom Ganzen, vom Blickwinkel von der Rechtsstaatlichkeit mehr Sinn macht, oder? Wir haben den Ankläger, wir haben den Verteidiger und wir haben das Gericht, eben gerade, wo dabei ist. Da sind wir in der StPO ja weit davon entfernt, wie du sagst, irgendwo 95, 99, 90, die Zahlen variieren ja immer ein bisschen, aber sie sind sehr hoch. Prozent der Verfahren, die eigentlich vom Staatsanwalt selber behandelt, aber auch abgeschlossen werden, oder? Und wo gar nie einen Richter sehen. Und vor diesem Hintergrund, eben weniger Leute, die involviert sind, ist sicher kosteneffizienter, aber natürlich weg von dem, was man eigentlich mal über Jahrhunderte hier erkämpft hat, nämlich, dass man eigentlich ein kontradiktorisches Verfahren vor einem neutralen Richter hat im Strafprozess.
Ja, und eigentlich lässt ja die StPO durchaus die Möglichkeit offen, dass unsere Gerichte die Beweise würden abnehmen würden. Aber weil wir eigentlich nur noch das, zumindest im Kanton Zürich, das alte Modell gar nicht mehr kennen und früher nur bei Kapitalverbrechen vor geschworenen Gericht eigentlich üblich war, Beweise abzunehmen, man ist sich dem gar nicht bewusst, dieser Grundproblematik und wie es eben anders könnte sein.
Ich glaube, das ist etwas, was sich entwickelt hat. Eben ich bin erst 5 Jahre jetzt im Business selber. Ich habe vorher ein sehr strafrechtsfokussiertes Praktikum dürfen geniessen, wo ich auch schon ein bisschen drin gesehen habe. Aber es ist halt noch kein Jahrzehnt, oder? Also ich bin lange nach Einführung von der StPO dann mal in die Strafverteidigung gekommen. Was ich aber feststelle, ist genau das, man versucht irgendwie immer effizienter Verfahren abzuschliessen. Und ich glaube, das ist halt auch vor dem Hintergrund gesehen, es gibt immer mehr Straffälle, es gibt immer mehr Strafnormen. Immer mehr Strafnormen heisst, es werden mehr Straffälle produziert, aber wir haben nicht mehr Leute, die das verfolgen.
Ja, aber es heisst eben nicht, wir sind eine kriminellere Gesellschaft, sondern wir stellen einfach alles und jedes wird immer noch mit einer Strafnorm versehen.
Genau, also jede Verordnung hat ja am Schluss noch irgendwie Strafbestimmungen, kann man böse sagen, oder? Und die Strafbestimmungen aufstellen, das sind nicht die gleichen, die nachher am Schluss Budgets in den Kanton sprechen, dass man einen Staatsanwalt oder zwei oder zehn mehr kann anstellen, dass man auch dieser Geschäftslast würde sinnvoll nachkommen können.
Was ich auch noch super finde an diesem Modell Militärjustiz-Zivilverfahren, weißt du, der Rollenswitch, ich verstehe sowieso nicht, warum es das nicht viel mehr gibt. Also ich meine, wenn man sich das im ersten Moment hat man das Gefühl, es ist ja eigentlich der Wahnsinn, dass Militärverfahren, jetzt hast du noch eine eigene Prozessordnung mit einem ganz anderen Modell, könnte man doch im ersten Moment sagen, ist eigentlich nicht effizient, oder? Mhm. Aber jetzt, ich finde, zum einen, was wir schon besprochen haben, eben, dass man zeigt oder sehen kann, es ist ganz anders. Also ich möchte wirklich die Leute aufrufen, sitzen in die Militärverfahren, schaut euch das an. Und das andere ist, jetzt auch für dich, der Rollenswitch. Also im Zivilen bist du Strafverteidiger, im Militärischen kannst du Ankläger sein. Also das führt ja auch wahrscheinlich für dich ein unglaublicher Mehrerkenntnis.
Das ist so. Das ist auch etwas, wo ich gerne so eigentlich profitiere davon, die Horizonterweiterung, die man eigentlich auf beiden Seiten bekommt. Klar, Strafverteidigung mache ich nachher mehr als Anklagevertretung, aber mit dem, dass ich eben auch darf, Anklagen vertreten, wo man einen ganz anderen Blick auf seine Strafverteidigungsaufgaben überkommt. Ich habe gerade letztens mit einem Kollegen geredet, der ist im Zivilen auch Strafverteidiger und im Militär sogar Gerichtspräsident. Und der hat gesagt, also diese Horizonterweiterung, die geht noch viel weiter, wenn man dann eben eine andere Rolle, Gerichtspräsidentenrolle, einmal einnehmen darf.
Ich verstehe nicht, warum man das nicht auch in den zivilen Strafverfahren viel mehr nützt. Mhm. Sie wäre ja auf alle Seiten befruchtend. Jetzt auch mal ein Staatsanwalt, wenn er mal mit die Zelle geht und man merkt, wie es diesen Klienten geht, oder ein ZMG-Richter sieht, was bedeutet so eine Haft wirklich? Mhm.
Ja, ich weiss nicht, wie sinnvoll, dass man das wirklich könnte ausgestalten könnte, dass man sagt, alle machen ein bisschen alles. Ich glaube, dort ist schon richtig, dass man eine Fokussierung hat in seinem Haupttätigkeitsfeld. Aber was sicher gut würde tun, wenn man mal beide Seiten gesehen hätte. Oder wenn man sagt, ein Staatsanwalt
hat auch eine Verteidigung gemacht. Aber wieso nicht für besondere Strafverfahren, dass man sagt, okay, vielleicht auch der Staat hat jetzt im Moment Kapazitäten nicht, mhm. dass man sagt, okay, für die Anklage ziehen wir jetzt den und den Anwalt bei, der soll doch das vertreten. Mhm.
Es ist ein gewisser Switch, den man auch muss im Mindset eigentlich machen muss. Man ist dann halt nicht mehr der Verteidiger, man ist dann der Ankläger. Und der Switch, der hat schon auch gewisse Herausforderungen.
Aber den Switch machen wir ja auch immer wieder, zumindest ich, bei all diesen geschädigten Vertretern.
Ja, jein. Bei der geschädigten Vertretung ist natürlich schon auch ein Teil, dass man sich eigentlich an einer Staatsanwaltschaft auch ein Stück weit kann anhängen. Man übernimmt nicht die staatliche Aufgabe, man hat nicht die Mittel, die ein Staatsanwalt hat, sondern man tut einfach die Interessen vom Geschädigten, wo auch in Richtung Verurteilung vom Beschuldigten gehen. Tut man vertreten, aber man tut nicht direkt Strafverfahren führen gegen den Beschuldigten. Also dort, ich mache auch teilweise geschädigte Vertretung und das ist dann gerade wie nochmal ein drittes Paar Schuhe, oder, wo man sich, oder ein dritter Hut, den man sich darf anlegen darf. Und ich finde, hat auch wieder ganz andere Herausforderungen.
Ja, das stimmt natürlich. Aber das Mindset an sich ist ja nicht immer nur Freispruch oder möglichst geringe Strafe.
Das ist ja so. Ich weiss nicht, ob es würde gehen, wenn man würde, wie sagen, es gibt einen Strafjuristenpool und man pickt dann jeweils Verteidiger, einen Ankläger und einen geschädigten Vertreter raus, so ein bisschen nach dem Zufallsprinzip. Ich glaube, es gibt Leute, die sind geborene Staatsanwälte, es gibt Leute, die sind geborene Strafverteidiger und ich schätze es immer sehr, wenn man in diesen jeweiligen Rollen Leute hat, die das mit Herzblut machen, die sich für ihre Rolle einsetzen. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt darf, auch noch die andere Seite kennenlernen. Das hat für mich einen Vorteil gegeben, dass ich eben den Horizont erweitern durfte. Es ist aber teilweise natürlich auch eine Herausforderung, wenn man am Vormittag ist man Vollgas-Verteidiger, am Nachmittag muss man einen Fall aus der Anklageperspektive anschauen.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.